Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, am letzten Dienstag haben wir im Konfi-Unterricht einen ganz kurzen Videoclip, so 5 Minuten, geschaut, der den roten Faden der Bibel versucht zu erzählen. Die Bibel ist ein dickes Buch, sie ist über 1000 Jahre entstanden, hat ganz, ganz viele unterschiedliche Autoren und geht in alle möglichen Stilrichtungen, und doch hat sie eine Geschichte. Und dieses Video versucht eben, so einen roten Faden da zu sehen und zu skizzieren, und diese Geschichte hilft uns heute auch, unseren Predigttext besser zu verstehen. Deshalb skizziere ich sie ganz kurz. Am Anfang ist Gott. Und Gott bringt Schönheit und Ordnung. Er gestaltet aus Chaos eine Welt, einen Lebensraum voller Schönheit. Und dafür steht der Garten Eden, ein wunderbarer, friedlicher Ort. Und mittendrin sind wir Menschen, die diesen Lebensraum beleben und gestalten dürfen. Und in den ersten Kapiteln der Bibel gibt es dieses Menschenpaar, Adam und Eva. Adam ist hebräisch und heißt ganz einfach Mensch. Die beiden repräsentieren uns Menschen, die Menschheit. Und sie stehen jetzt vor einer Entscheidung. Und diese Entscheidung wird repräsentiert durch einen Baum in diesem Garten, einen Obstbaum. Stellt euch das so vor, im Video sieht man das sehr schön, man steht an einer Weggabelung, in der Mitte steht dieser Baum und da geht eine Straße, ein Weg nach links und einer nach rechts. Und die Entscheidung lautet so: Die Menschen können sich mit Gott zusammenschließen und finden Freiheit, indem sie auf sein Wissen über Gut und Böse vertrauen. Oder sie können sich die Macht selbst ergreifen und Gut und Böse selbst definieren. Das sind die beiden Wege, die beiden Möglichkeiten. An dieser Weggabelung stehen wir Menschen. Und was tun Adam und Eva? Was tun wir? Was tut die Menschheit? Sie entscheidet sich für die eigene Macht und gegen Gott. Und dadurch gerät diese Schönheit und Ordnung ganz schön ins Wanken. Das Erste, was Adam und Eva machen, ist dann, sich zu streiten und gegenseitig die Schuld zuzuschieben. Ihr Sohn Kain wird seinen Bruder Abel töten und der Garten Eden ist verloren. Wer hat diese Geschichte aufgeschrieben? Das waren Propheten aus dem Volk Israel. Und sie wollten erklären, warum unsere Welt und wir Menschen so sind, wie wir sind. Da ist etwas kaputt gegangen in der Beziehung zu unserem Schöpfer. Schönheit und Ordnung sind nicht völlig weg. Die sind immer noch da. Wir können etwas mit diesen Begriffen anfangen. Wir können das immer noch erfahren. Aber genauso ist da nun eben Chaos, Verwirrung und Böses in unserem Leben und in unserer Welt. Und die Propheten Israels sind Experten für diese Geschichte. Ja, denn sie glauben, dass Gott einen neuen Versuch nach dieser Fehlentscheidung der Menschen nochmal einen neuen Versuch begonnen hat, die Menschen zu retten. Und das tut er im 12. Kapitel der Bibel. Er beruft Abraham und macht ihn zum Stammvater eines ganzen Volkes, des Volkes Israel. Er gibt Israel seine Gebote und er will einen neuen Anfang mit den Menschen machen und er beginnt mit Israel. Und jetzt steht Israel wieder an so einer Weggabelung, so wie schon Adam und Eva. Da steht jetzt nicht mehr ein Baum in der Mitte, sondern diese steinernen Gebotstafeln. Stellt euch vor, da ist wieder der Weg, es geht links und rechts und in der Mitte die Gebote, der Wille Gottes, wie wir gut leben können mit ihm und mit uns. Wieder so eine Grundentscheidung. Und wie fällt diese Grundentscheidung aus? Sie fällt so aus wie bei Adam und Eva. Sie wiederholt sich immer wieder auch in der Geschichte Israels, dass sie sich nicht mit Gott zusammenschließen, sondern gegen ihn entscheiden. Und deshalb ist die Geschichte Israels auch immer wieder eine Geschichte des Scheiterns. Zugleich ist es eine Geschichte der Treue Gottes, denn Gott hört trotzdem nicht auf, seine Menschen zu rufen. Und dazu motiviert er eben diese Propheten Israels. Und die sollen Israel an den wahren Gott erinnern und darauf hinweisen, kehrt um zu Gott, erinnert euch an Gott, an den, bei dem wahres Leben ist. Und irgendwann kommt der letzte dieser Propheten. Wer könnte der letzte der Propheten Israels sein? Ich lese aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 3, unseren Predigttext. Da rief Gott Johannes in seinen Dienst. Johannes war der Sohn des Zacharias und lebte in der Wüste. Nun zog er durch die ganze Gegend am Jordan und verkündete den Menschen: Lasst euch taufen und ändert euer Leben. Gott will euch eure Schuld vergeben. So steht es im Buch des Propheten Jesaja. Eine Stimme ruft in der Wüste: Macht den Weg bereit für den Herrn, ebnet ihm die Straße. Jede Schlucht soll aufgefüllt werden und jeder Berg und jeder Hügel abgetragen. Was krumm ist, muss gerade werden und die unebenen Wege eben. Alle Welt soll sehen, dass Gott die Rettung bringt. Die Menschen kamen in Scharen zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Er sagte zu ihnen: Ihr Schlangenbrut, wer hat euch auf den Gedanken gebracht, dass ihr dem bevorstehenden Gericht Gottes entgeht? Zeigt durch euer Verhalten, dass ihr euer Leben wirklich ändern wollt. Redet euch nicht ein: Abraham ist unser Vater. Denn ich sage euch, Gott kann diese Steine hier zu Kindern Abrahams machen. Die Axt ist schon an die Baumwurzel gesetzt. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Die Leute fragten Johannes: Was sollen wir denn tun? Er antwortete: Wer zwei Hemden hat, soll dem eins geben, der keines hat. Wer etwas zu essen hat, soll auf die gleiche Weise handeln. Es kamen aber auch Zolleinnehmer, um sich taufen zu lassen. Die fragten Johannes: Lehrer, was sollen wir tun? Er antwortete: Verlangt nicht mehr, als in euren Vorschriften steht. Es fragten ihn aber auch Soldaten: Und wir? Was sollen wir tun? Er antwortete: Misshandelt und erpresst niemanden, sondern gebt euch mit eurem Sold zufrieden. Mit diesen und vielen anderen Worten rüttelte Johannes das Volk auf. So verkündete er die gute Nachricht. Johannes ist der letzte dieser klassischen Propheten Israels. Seine Botschaft lautet: Lasst euch taufen, ändert euer Leben, Gott will euch eure Schuld vergeben. Im Griechischen steht hier Metanoia, umdenken. Leute, ihr müsst komplett umkehren. Ihr müsst komplett umdenken. Wendet euch nochmal ganz neu Gott zu. Ändert euer Leben. Ihr seid falsch abgebogen an dieser Weggabelung. Kehrt um und startet neu und diesmal mit Gott. Ja, erinnert euch an diese Grundentscheidung. Johannes steht wieder da, wo die Gebote stehen. Er steht in der Mitte und sagt: Leute, geht auf den richtigen Weg, schließt euch mit Gott zusammen. Und dann tauft er die Menschen, die das wollen, im Jordan. Es ist eine Taufe zur Vergebung. Und man muss sich vorstellen, die Menschen konnten oft nicht schwimmen. Das war auch ein riskanter Schritt, da ganz unterzutauchen, in diesen Fluss zu gehen. Das war auch ein Tötungsritual, ein Bekenntnis: Das Alte muss sterben, Gott muss wirklich neu mit mir anfangen. Und Johannes hat noch eine zweite Botschaft. Dieses Umdenken, das ist für ihn eine Vorbereitung. Der Herr, also Gott, kommt und die Leute sollen ihm den Weg bereiten und sich vorbereiten auf ihn. Und dazu zitiert er den großen Propheten Jesaja und zitiert das Original, was schon hunderte Jahre davor gesagt worden war. Macht den Weg bereit für den Herrn, ebnet ihm die Straße, jede Schlucht soll aufgefüllt werden, jeder Berg, jeder Hügel soll abgetragen werden, was krumm ist, muss gerade werden. Alle Welt soll sehen, wie Gott die Rettung bringt. Wenn in manchen Diktaturen oder autoritären Staaten hoher Staatsbesuch kommt, dann werden die Straßen noch schnell ein bisschen verschönert und ein paar Fassaden angemalt, wenn dann die Autokolonne da durchfährt. Aber das ist hier nicht gemeint. Johannes ruft zu einer inneren und äußeren Umkehr auf. Macht euch bereit für den Herrn. Und die Leute, die reagieren darauf. Sie fragen, ja, was sollen wir denn tun? Und dann hat es mich fast überrascht, wie einfach die Antwort von Johannes ist. Teilt das, was ihr habt, eure Kleidung, euer Essen. Ja, wir könnten heute sagen, auch unser Geld, unsere Zeit, unsere Aufmerksamkeit. Alles, worüber wir verfügen, sollen wir teilen. Na gut, es ist noch so ein bisschen allgemein, oder? Das denken sich auch die Zolleinnehmer und die kommen dann und fragen, ja, und wir? Was sollen wir machen als Zolleinnehmer? Und auch denen gibt Johannes einen guten Tipp, sie sollen gerecht und fair sein. Die Soldaten kommen zu ihm und es ist ganz interessant, Lukas sagt nicht, sie sollen ihren Beruf an den Nagel hängen, aber er sagt, sie sollen auch gerecht sein. Also der Lukas, der Evangelist, der diese Geschichte aufgeschrieben hat. Und ja, man könnte jetzt auch noch Schüler zu ihm schicken oder Lehrer oder Büroangestellte oder Pfarrer. Alle möglichen könnten zu ihm kommen und fragen, ja, was soll ich tun, was sollen wir tun? Es geht gar nicht um das Unmögliche. Gott will, dass wir uns zusammenschließen, da wo wir sind, wo eben unser Leben stattfindet. Da sollen wir auf Gott hören und seinen Willen tun. Der letzte Satz in unserem Predigttext, den fand ich dann doch auch wieder überraschend. Mit diesen und vielen anderen Worten rüttelte Johannes das Volk auf, so verkündete er die gute Nachricht. Johannes ist doch schon ziemlich streng, ja, ihr Schlangenbrut, sagt er. Bringt er uns eine gute Nachricht, so wie das Lukas darstellt? Ich denke, ja. Erstens zeigt Johannes, Gott hat seine Leute, hat seine Menschheit und uns nicht aufgegeben. Er hat uns nicht aufgegeben, trotz dieser Geschichte der Fehlentscheidungen, von der die Bibel erzählt und die wir selbst auch ganz gut kennen. Immer wieder ruft er uns zu sich und er weckt Menschen, die das auch tun, wie den Johannes, wie die Propheten, die uns an Gott erinnern und die Schärfe und Dringlichkeit, die kommt natürlich schon auch daher, dass es um unser eines Leben geht und dass es ein zu spät geben kann. Aber heute ist es nicht zu spät. Heute ruft uns Gott. Das ist diese gute Nachricht und er freut sich über unsere Reaktion. Und die kann eben ganz praktisch und auch in ganz kleinen Schritten erfolgen. Ja, das ist eine gute Nachricht, dass Gott uns nicht aufgegeben hat, trotz dieser Serie an Fehlentscheidungen. Er ruft uns auch in diesem Advent auf, schließt euch mit mir zusammen. Es gibt aber noch einen zweiten Grund, warum Johannes und letztlich auch die Propheten bei aller Schärfe eine absolut gute Nachricht haben. Ja, sie rufen ja eigentlich wieder zu dieser Grundentscheidung auf, schließt euch mit Gott zusammen und dann gehen sie noch ein Stück weiter. Stellt euch die Weggabelung vor, mit dem Baum oder den Geboten oder jetzt so jemandem wie dem Johannes, der da steht. Dann seht ihr die beiden Wege und auf einem dieser Wege, da seht ihr jemanden euch entgegenkommen. Nur schemenhaft, aber da kommt jemand. Der große Jesaja, den Johannes zitiert, der hatte die Botschaft, bereitet dem Herrn den Weg, denn er kommt. Und Johannes hat die Botschaft: Kehrt um zu Gott, ändert euer Leben, denkt um, bereitet ihm den Weg, denn er kommt. Da ist also eine doppelte Bewegung. Bereitet euch vor, bereitet den Weg, und da kommt euch einer entgegen. Auf dem Weg zu Gott kommt uns einer von Gott entgegen. Und Johannes, den fragen dann manche: Bist du der? Bist du der, der uns von Gott, der eine, der uns von Gott versprochen ist? Und Johannes sagt: Nein, aber da wird einer kommen, der größer ist als ich und alle Propheten. Deshalb ist Johannes auch der letzte Prophet. Ja, da kommt uns einer an der Weggabelung entgegen, und vielleicht sehen wir ihn heute nur schemenhaft, vielleicht auch schon deutlicher, aber das bedeutet Advent. Advent, Ankunft, da kommt einer auf uns zu. Und das ist eben der christliche Glaube. Wir stehen mitten in einer zerbrochenen Welt und sind selbst oft hin und her gerissen. Und dann kommt da einer von Gott selbst auf uns zu an dieser Weggabelung. Und der nimmt uns mit auf den Weg, der ins Leben führt, der zu Gott führt. Bereitet dem Herrn den Weg. Also bereitet euch vor. Ja, nehmt das ernst, was Johannes uns hier sagt. Der Herr kommt uns entgegen und wir können mit ihm gemeinsam den Weg ins Leben gehen. Bereitet dem Herrn den Weg. Kehrt um, ändert eure Zielrichtung, wo ihr hingezielt habt mit eurem Leben, und denkt nochmal ganz neu. Der Höchste kommt zu uns, zu dir und zu mir, und eben mitten hinein in unsere ganz reale Welt, damit wir Menschen und letztlich die Menschheit Heil und Frieden mit Gott finden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.